Meine sehr geehrten Herren und Damen, es ist eine große Freude, Ihnen hier im großen Saal von der Witt herzlich willkommen zu heißen. Ich habe in den letzten Tagen fleißig meine deutsche Sprache geübt und bin letztendlich zu den Entscheidungen gekommen, dass es vielleicht zu lange her ist, dass ich Deutsch gesprochen habe. Andererseits weiß ich auch, dass es hier im Saal Dolmetscher gibt, die alles übersetzen, und ich schalte also um nach Englisch und hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen. Ladies and gentlemen, it is with much pleasure that I am able to welcome you this afternoon in the great room of the Witte. You have been invited to attend a public lecture to be given by the Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany, Dr. Guido Westerwelle. It is on his special request that this lecture is taking place, and we are more than willing to accommodate his wish, since we are convinced that it fits very well in the academic education of university students. We are the Faculty Campus The Hague and the Master Program European Union Studies, both of Leiden University, the Montesquieu Institute, and the Embassy of the Federal Republic of Germany here in The Hague. So on behalf of the organizers again, a very heartfelt welcome to you all. My name is Kees Nachtegaal, and I am the Education Coordinator of the Montesquieu Institute, and I will be the acting host and moderator this afternoon. And in this capacity, I would like to welcome a number of special guests. First of all, Dr. Westerwelle. We are glad that you are here, safe and sound, although a bit late, but that pushes up the tension, so we'll have more attention for you. And we are really looking forward to your lecture. I'm sure you have prepared it well, and I hope that our second group of guests, the students, will really inundate you with questions just like the other guests will. Apart from these two guests, the students and Dr. Westerwelle, I would like to welcome the Dutch Minister of Foreign Affairs, Uri Rosenthal, the Ambassador of the Federal Republic of Germany, Dr. Beer, the Dean of the Hague University of Leiden, Professor Dr. Jouke de Vries, and the Departmental Head of the European Union Studies Program of Leiden University, Professor Dr. Richard Griffith. But there are more guests here, and we are very happy that you've taken up the challenge to be here and listen to the lecture Dr. Guido Westerwelle is going to give. Before I ask Dr. Westerwelle to come to the rostrum, I would like to stress that there will be time to address today's guest lecturer and ask questions after the lecture. When we get to that point, I will point out some rules that will enable us to let the question and answer session go as smoothly as possible. The first rule, however, is please turn off your mobile phones and turn them on again after the question and answer session. Okay, the second rule is that interruptions of the guest lecture are not really appreciated. We strongly advise you to save your remarks and questions for the question and answer session after the lecture. Now that all this is said and done, it is a pleasure to invite today's guest lecturer to come to the rostrum and give the lecture. Please, if you would be so kind.
So, Excellencies, dear Uri, ladies and gentlemen, I first of all would like Professor to apologize that I'm a bit late, but we had a working lunch, and after this we had a little press conference, and so, yes, close the curtain. And so, I'm so sorry for being late a bit here. I was told that I will give my speech and address my speech in my native language, and because you choose the English language, probably I may suggest that after I will address my speech, I will deliver my speech and my ideas, probably we can have our exchange and our question and answer in English, if it is fine for you. And so I will continue in German, in my native language, and I ask to use your earphones. Ich möchte zunächst einmal sehr herzlich mich bedanken für die Einladung. Es ist eine große Ehre, hier bei Ihnen sprechen zu dürfen über die Zukunft unseres gemeinsamen europäischen Projektes. Besonders viel Freude macht es mir natürlich, dass hier in diesem Saal sehr viele interessierte junge Menschen sind. Weil ich glaube, dass das Thema Europa und auch die Identifikation mit Europa sehr wohl etwas auch mit Generationen zu tun hat. Ich selbst bin Jahrgang 1961. Ich selbst habe die Europäische Union wachsen sehen, zusammenkommen sehen. Und das, was für Sie so selbstverständlich ist, als junge Menschen, vielleicht mit Anfang 20, das ist für meine Generation überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Nun kann ich Ihnen versichern, es werden mir einige zustimmen, es gibt ein Leben auch nach dem 40. Geburtstag. Und ich wünsche es Ihnen auch, dass Sie es genauso genießen werden wie wir. Aber ich sage Ihnen, das ist das Wichtigste überhaupt, dass Sie das, was Sie in Europa als selbstverständlich erleben, nicht als selbstverständlich nehmen. Sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, das Europäische Haus, es ist eben nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist erbaut worden mit sehr viel Kraft, sehr viel Anstrengung. Denn seit über 200 Jahren, wissen wir alle, ist natürlich auch der Geist der Aufklärung auf dem Wege. Und seit über mehr als einem Jahrhundert haben wir natürlich auch schreckliche, fürchterliche Bruderkriege auf unserem europäischen Kontinent erlebt. Meine Damen und Herren, nehmen Sie dieses, die Sie in friedlichen Zeiten groß werden, nicht als selbstverständlich. Und ich sage das absichtsvoll am Anfang, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir Europa nur als eine Krisenverwaltung betrachten und nicht mehr als eine Zukunftsgestaltung, dann verkürzen wir die europäische Idee. Mit anderen Worten, dieses Europa steht natürlich mit der Schuldenkrise vor schwersten Bewährungsproben, wahrscheinlich vor der schwersten Bewährungsprobe der letzten 60 Jahre. Und natürlich verändert auch diese Krise unseren Blick auf Europa. Aber ich denke, meine Damen und Herren, es wäre ein Fehler, wenn wir auf Europa ausschließlich mit der Brille von Volkswirten und Börsenmaklern schauen würden. Ich denke, Europa ist mehr als eine Bewertung in Ratings, ist mehr als die Frage von Zinsspreads und von Haircuts und von all dem, was sich jetzt noch in der Sprache ins Allgemeine entwickelt hat. Meine Damen und Herren, die Krise hat natürlich in Europa große Sorgen geweckt. Und da wir ohnehin in einer Schwellenzeit leben, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, verbunden mit den neuen Kommunikationstechnologien, verunsichert das natürlich die Menschen in ganz besonderem Maße. Ich möchte also dazu aufrufen und auch dazu raten, dass wir unseren Blick auf die Krise und ihre Zumutungen nicht verengen. Das wäre ein Tunnelblick, der weder der Krise noch dem politischen Projekt, der politischen Idee Europas gerecht werden könnte. Für uns Deutsche bleibt Europa ein festes Fundament unserer Außenpolitik. Nur die europäische Einigung hat die deutsche Frage nach der friedlichen Einbindung des größten Landes in der Mitte unseres Kontinentes überzeugend beantwortet. Wir haben gestern in meiner Heimatstadt in Bonn, der früheren Hauptstadt, den Tag der deutschen Einheit begannen. Meine Damen und Herren, der 3. Oktober, den wir heute Nachmittag in der Deutschen Botschaft auch hier in Den Haag würdigen und feiern werden, er ist nicht nur ein Tag der deutschen Einheit, sondern die deutsche Einheit war zugleich auch die europäische Wiedervereinigung. Deswegen ist es wichtig, sich auch zu erinnern, wie es gewesen ist. Geschichte ist keine Hohlschuld der Jungen, sondern Geschichte ist eine Bringschuld auch der Älteren. Und gerade dann, wenn Europa bestritten wird, wenn die europäische Idee bestritten wird, gerade dann braucht Europa Verbündete mit kühlem Kopf und viel Ratio, aber gelegentlich auch mit mehr Temperament und mehr Emotion. Meine Damen und Herren, Die Gretchenfrage lautet also, werden wir uns für mehr oder weniger Europa entscheiden? Oder noch besser, werden wir uns für ein schwächeres oder ein stärkeres Europa entscheiden? Ich werbe für ein stärkeres Europa als Antwort auf diese Krise, als Antwort auf die Herausforderungen in unserer Zeit. Die Wahrung nationaler Interessen steht eben nicht in einem Gegensatz zur Fortentwicklung der europäischen Einigung. Wer so argumentiert, er liegt falsch. In Zeiten der Globalisierung die Renationalisierung von Politik zu empfehlen, ist ein Fall der objektiven Unmöglichkeit. In Zeiten der Globalisierung, in denen sich überall auf der Welt neue Zentren, neue Kraftzentren auf den Weg machen, neue Märkte zusammenschließen, mit Renationalisierung zu antworten, es würde bedeuten, dass wir den Problemen unserer Zeit nicht ansatzweise gerecht werden. Ich kenne derzeit fast kein einziges wirkliches Problem, was die Menschheit herausfordert, was national oder durch mehr Nationalstaatlichkeit gelöst werden könnte. Wenn wir über den Umweltschutz reden, über den Klimawandel, wenn wir über Friedensfragen reden, wenn wir über Handel und Austausch reden, den Kampf gegen Unterernährung, all das beschäftigt uns in Wahrheit weltweit. Und wenn uns etwa ein Thema weltweit beschäftigt, dann wird man auch am besten an weltweiten Antworten arbeiten. Das heißt, in Zeiten der Globalisierung muss man davon ausgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir, selbst wenn es sich um das größte, wirtschaftlich stärkste Land in Europa handelt, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, nicht einmal das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der Europäischen Union in der Lage wäre, die Herausforderungen der Globalisierung alleine zu schultern, alleine zu meistern. Europa muss und sollte wissen, was es auch an Europa hat, und das gilt insbesondere für die junge Generation. Die Botschaft, die wir jetzt senden müssen, ist aus meiner Sicht klar. Wir müssen klar sagen, wo wir stehen und sagen, was wir wollen. Wir Deutsche wissen, dass unsere Nachbarn in Europa auch gerade das von uns erwarten. Es ist dann oftmals die Rede von einer deutschen Führungsrolle, die auch gelegentlich publizistisch in den Blättern eingefordert wird. Ich rate uns zu einer europäischen Führungsrolle. Europa kann nicht ein Land führen, sondern Europa kann nur gemeinsam geführt werden. Das ist mühselig, das ist anstrengend, aber das ist der gesamte Sinn des europäischen Projektes. Europa hat das Konfrontationsprinzip, das ja die Regel war in den letzten Jahrhunderten auf unserem Kontinent, ersetzt durch das Kooperationsprinzip, das die Ausnahme ist in der europäischen Geschichte, aber eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte zum Wohlstand für alle Menschen auf Europa gebracht hat, worum wir von den allermeisten Menschen in anderen Teilen der Welt auch beneidet werden. Ja, und Kooperation ist anstrengend und Kooperation ist mühselig und Kooperation kostet Nerven. Aber meine Damen und Herren, die Anstrengungen, die man für Kooperation aufbringen muss, sind nicht ein Bruchteil von dem, was wir in Anstrengungen aufbringen müssten, wollten wir die Folgen von Konfrontation beseitigen. Mit anderen Worten, wenn man sich schon mit dem Herzen dafür nicht begeistern kann, und das ist vielleicht für den einen oder anderen in Zeiten der Krise schwer geworden, so sollte einem jedenfalls der Verstand, der Kopf sagen, dass in Wahrheit die Kooperation, die europäische Kooperation vorangebracht werden muss. Die Krise eröffnet uns deshalb eine Chance, auch nachzuholen, was in Maastricht noch nicht machbar war, nämlich die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion durch die Errichtung einer europäischen Stabilitätsunion. Wir haben in Deutschland dafür die ersten Schritte in der vergangenen Woche insbesondere gemacht. Dass der Deutsche Bundestag den Weg für einen gestärkten Rettungsfonds freigemacht hat, das ist ein wichtiges Zeichen auch für unsere europäischen Partner. Dass der Deutsche Bundestag dieses übrigens mit einer so großen Mehrheit beschlossen hat, also nicht nur eine Mehrheit der eigenen Regierungsparteien, So mit mehr als 80% Zustimmung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, weitestgehend über alle Parteigrenzen hinweg, ist auch aussagekräftig. Denn, meine Damen und Herren, dieses ist natürlich auch das Ergebnis von hartem Ringen, von demokratischem Ringen, wie es auch dazugehören muss. Denn selbstverständlich gehört auch die kontroverse Debatte zur Bewältigung der Krise dazu. Bei dieser gewaltigen Aufgabe betreten wir jetzt Neuland. Vermeintlich einfache Lösungen wie Eurobonds sind nicht hilfreich, weil sie aus meiner Sicht, aus Sicht der deutschen Bundesregierung, am Kern des Problems vorbeigehen. Man kann eine Schuldenkrise nicht dadurch meistern, indem man das Schuldenmachen erleichtert, sondern man kann eine Schuldenkrise nur dadurch bewältigen, indem man zurückkehrt zu den Regeln der Stabilität und zur Budgetdisziplin, also zu einer soliden Haushaltsführung. 4 Punkte sind aus meiner Sicht wichtig, um die nächsten Entwicklungsschritte in Europa einzuleiten. Erstens, wir müssen in der Eurozone unsere Wirtschafts- und Finanzpolitiken enger koordinieren und eine verbindliche Kultur der Haushaltsdisziplin ausprägen. In den Euro-Staaten muss sich eine verbindliche Kultur der Haushaltsdisziplin insgesamt verbreiten. Vieles ist hier unter dem Druck der Krise denkbar und möglich geworden, was noch vor ganz kurzem als undenkbar galt. Dass zum Beispiel auch andere Länder eine sogenannte Schuldenbremse in ihre Verfassungen derzeit aufnehmen, zeigt, der Fortschritt ist möglich, zeigt, Haushaltsdisziplin setzt sich mehr und mehr als Erkenntnisgewinn auch durch. Fiskaldisziplin, das ist kein deutsches Hobby, sondern es ist im gesamteuropäischen Interesse. Wir nehmen, wenn wir Fiskaldisziplin einfordern, eben nicht nur die Interessen von deutschen oder von niederländischen Steuerzahlern wahr, sondern wir nehmen die Interessen von allen Bürgerinnen und Bürgern wahr, denn natürlich wird ein zu hoher Schuldenturm irgendwann insgesamt zusammenbrechen. Deswegen ist es an der Zeit, hier umzukehren und die Verankerung nationaler Schuldenbremsen in den Verfassungen der Euro-Staaten, sie wird inzwischen auch in vielen Euro-Ländern vorangetrieben. Auch die gerade erst in der letzten Woche vom Europäischen Parlament gebilligte Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist wichtig. Das europäische Semester, so heißt es, über das Europa ja stärkere Einsichtsrechte in die nationalen Haushalte bekommt, es muss rasch auch zu mehr Verbindlichkeit geführt werden. Bei alledem dürfen wir nicht den Fehler machen, Politik und Märkte als Gegner zu betrachten. Der Ordnungs- wie europapolitisch richtige Weg ist es, wenn wir uns die disziplinierenden Kräfte der Märkte klug zunutze machen, um die Regierungen der Eurozone auch zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik anzuhalten. Zweitens, wir müssen Europa eine Finanzverfassung geben, die es braucht. Dazu gehören die richtigen Anreize für große Anleger, um sie zu mehr Augenmaße und weniger schädlichen Übertreibungen zu veranlassen. Der Finanzmarkt, er ist noch nicht hinreichend eingehegt. Wir brauchen solide, mindestens auf europäischer Ebene angelegte Eigenkapitalregelungen für Finanzinstitute und wir brauchen auch eine starke Bankenaufsicht. Nur so können wir künftig Finanzblasen und Schuldenkrisen vorbeugen. Auch der Aufbau einer unabhängigen europäischen Ratingagentur, er muss weiter vorangetrieben werden. Drittens, ohne Wachstum bleibt eine Stabilitätskultur auf Dauer unfruchtbar. Deshalb brauchen wir eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Zu einer solchen Strategie gehört, dass wir in den anstehenden EU-Haushaltsverhandlungen für die Jahre 2014 und 2020 die Mittel nicht nur begrenzen, sondern dass wir auch spürbar umsteuern. Mehr Investitionen in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur, weniger in die Subventionierung. Ich sage Ihnen allen voraus, das werden auch für uns beide und für viele andere in den nächsten Monaten noch schwere, schwierige und harte Verhandlungen. Aber es ist notwendig, wer über die Wettbewerbsfähigkeit spricht, hat ja in Wahrheit auch die Stabilität des eigenen Gemeinwesens im Sinne. Eine Währung ist nur so stark, wie die Volkswirtschaften stark sind, die hinter der Währung stehen. Und deswegen ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit natürlich von größter Bedeutung. Und mit Subventionen die Vergangenheit zu verlängern oder die Gegenwart zufriedenzustellen, reicht nicht aus, sondern Investitionen in die Zukunft. Dafür müssen die Mittel ausgegeben werden. Und wenn Sie die proportionalen Verhältnisse kennen zwischen den Ausgaben für Subventionen und den Investitionen in Europa für Bildung und Forschung, dann wissen Sie, dass da noch ein deutlicher Nachholbedarf ist. Viertens, um die Schuldenspirale zu durchbrechen und den Weg in eine echte Stabilitätsunion zu schaffen, reichen die bisher unternommenen Schritte nicht aus. Wir müssen den Stabilitätspakt weiter stärken in Richtung automatischer Sanktionen. Vor allem aber müssen wir dem Grundsatz, dass sich Solidarität und Solidität gegenseitig bedingen, endlich echten Biss geben. Einsichtsrechte und Empfehlungen, das reicht nicht aus. Staaten, die in Zukunft die Solidarität des Rettungsschirms in Anspruch nehmen wollen, müssen in dieser Zeit der europäischen Ebene verbindliche Durchgriffsrechte in ihre Haushaltsentscheidungen einräumen. Eine Änderung der europäischen Verträge wäre der klarste Weg, größere haushaltsrechtliche Verbindlichkeiten zu erreichen und dabei die grundsätzliche Einbeziehung auch der EU-Institutionen zu gewährleisten. Wir müssen die Konstruktionsdefizite des Maastrichter Vertrages von 1991, 1992 überwinden. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Sie jetzt anzupacken, ist aber nach unseren Erfahrungen der letzten 2 Jahre fundamental notwendig. Sollte die Zeit für einen solchen Schritt trotz der Krise noch nicht für alle reif sein, dann müssten die Euro-Länder vorangehen, etwa im Rahmen eines völkerrechtlichen Vertrages. Dabei sollten wir immer das Ziel vor Augen haben, einen solchen Vertrag später in die europäischen Verträge zu überführen, so wie es in der Vergangenheit übrigens auch beim Schengener Abkommen über die Reisefreiheit gelungen ist. Eines steht fest, wir können nur dann erfolgreich vorangehen, wenn wir auch die Frage der demokratischen Legitimation überzeugend beantworten. Meine Damen und Herren, das ist, wie man im Englischen sagt, die Roadmap, das ist die Straßenkarte, der wir jetzt folgen sollten. Dieser Weg, er wird uns noch große Anstrengungen abverlangen, denn die Errichtung einer Stabilitätsunion mit Zuversicht und Selbstvertrauen, das ist eine Herkulesaufgabe. Aber warum sollte unsere Generation, warum sollte Ihnen und uns nicht gemeinsam gelingen, was denen, die Europa gegründet haben, nach dem Schrecken und dem Furchtbaren des Zweiten Weltkriegs auch gelungen ist? Wir sind in der Lage, Europa besser zu machen. Wenn man es geschafft hat, Europa aufzubauen nach den Schrecken des Krieges, dann ist man auch in der Lage, Europa besser zu machen, effizienter zu machen, stärker zu machen, auch entscheidungsfreudiger und demokratischer zu machen. Beides gehört nämlich zusammen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube, und das möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, dass dieses weit mehr ist als die Antwort auf das dunkelste Kapitel jedenfalls der deutschen Geschichte. Es ist weit mehr als die Antwort auf die Bruderkriege auf unserem Kontinent. Es ist weit mehr als ein Friedensprojekt. Es ist also weit mehr als gelungene Vergangenheitsbewältigung. In Wahrheit ist Europa zuallererst eine Zukunftsgestaltung. In Wahrheit ist es die Wohlstandsversicherung für Sie alle und für uns alle. Sie werden groß werden in einer Zeit der Globalisierung und Sie leben in dieser Zeit der Globalisierung, wie es noch keine Generation vorher erlebt hat. Die Niederlande und Deutschland, wir leben von unserer internationalen Vernetzung. An sich sind wir beides Länder, selbst wenn wir von den Größen völlig unterschiedlich sind. Aber an sich sind wir beides Länder, die nicht über Rohstoffe verfügen. Wir haben keine Bodenschätze. Wir haben kein Öl, kein Gas unter unseren Füßen. Das könnten wir heben, ins Ausland exportieren. Und dafür kriegen wir dann Devisen zurück Ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass uns noch ein paar Ölquellen in den Niederlanden oder in Deutschland vor die Füße kommen. Sondern ich würde uns schlicht empfehlen, dass wir uns mit dem arrangieren, wie die Lage ist und was wir daraus machen können. Unsere Schätze, die der Niederlande und die der Deutschen, sind nicht unter unseren Füßen, sondern zwischen unseren Ohren. Und das ist ja das Schöne an der Globalisierung, dass man nicht mehr davon abhängig ist, was den eigenen Wohlstand angeht, ob in der Urzeit sich Fossilien abgelagert haben, aus denen später fossile Rohstoffe werden konnten, die ohnehin nur endlich sind. Sondern das Gerechte an der Globalisierung ist, dass der einzige Rohstoff immer mehr zählt. Grips, Bildung, Wissen. Und ich wüsste gerne, wie man Grips ins Niederländische übersetzt. Meine Damen und Herren, das ist in Wahrheit die Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir mit 500 Millionen Europäern heute noch 7% einer wachsenden Weltbevölkerung ausmachen. Und meine Damen und Herren, 1989 erwirtschaftete Deutschland noch 1,5-mal so viel wie China. Also als bei uns die Mauer fiel, erwirtschafteten wir 1,5-mal so viel wie China. Heute ist Chinas Bruttosozialprodukt doppelt so hoch wie das Deutschlands. Wir Deutsche exportieren übrigens immer noch mehr nach Belgien und in die Niederlande als nach China. Nur um auch dieses noch einmal hier zu erwähnen bei all den Zweiflern, die ja unterwegs sind. Und meine Damen und Herren, wir erleben den Auftritt von neuen Spielern. Und das wird Ihre Realität sein. Das werden Sie alle erleben. Sie werden sich nicht so wie ich zu Studentenzeiten mit China auseinandersetzen müssen, wo man dachte, das ist das Entwicklungsland. Die Länder, die heute mit mir bei G20 am Verhandlungstisch auf selber Augenhöhe sitzen. Es waren in weiten Teilen die Entwicklungsländer meiner Studentenzeit. Der Öffnungsbeschluss der KP China ist von 1979. Nur, dass man einmal einen Überblick über die Abläufe bekommt. Da ist überhaupt erstmal der erste Anfang von Privateigentum an Produktionsmitteln gestattet worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Brasilien, ein Land, das mit in unserer Zeit als ein klassisches Entwicklungsland gegolten hat. Nicht nur jetzt mit der neuen Präsidentin, für uns beide sehr eindrucksvoll bei der Eröffnung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in der vorletzten Woche, sondern auch mit dem vorherigen Präsidenten, Präsident Lula. Junge Gesellschaften, die sich auf den Weg gemacht haben, nicht nur ökonomische Erfolgsgeschichten zu schreiben, sondern auch politisch, geistig, kulturell den Anspruch erheben, Zentren, neue Kraftzentren der Welt zu sein. BRICS, die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und jetzt mit dem S auch Südafrika. Das sind Länder, meine Damen und Herren, diesen Begriff kannte man vor kurzem bestenfalls noch im Finanzinvestment-Jargon. Mittlerweile weiß man, dass das Länder sind mit atemberaubenden Erfolgsgeschichten. Was tun diese Länder? Sie schließen sich zusammen. Und da habe ich noch nicht von denen gesprochen, die in der zweiten Reihe sich auf den Weg gemacht haben. Vietnam, Kolumbien, Mexiko, Türkei, Länder, die viele von uns ja gar nicht als größte und erste Herausforderung in den öffentlichen Debatten auf dem Schirm haben. Und da glauben wir wirklich, wir könnten, indem wir uns zerlegen, in Europa unseren Wohlstand sichern. Die Märkte des Südens in Lateinamerika, sie schließen sich zusammen, sie kopieren das europäische Modell, bilden Binnenmärkte und wir gehen den gegenteiligen Weg. Die ASEAN-Staaten kopieren mehr und mehr das europäische Modell, schließen sich zusammen, weil sie wissen, nur so haben sie eine Chance. Und wir gehen den Weg der Renationalisierung. Die arabische Welt, sie versteht, dass vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Endlichkeit der eigenen fossilen Rohstoffe sie neue Entwicklungsschritte machen muss, auf dem Weg mit arabischem Frühling in Richtung Freiheit und Aufbruch und Wohlstand. Hoffentlich gelingt es. Und wir glauben, wir sind besser beraten, indem wir Europa zurückführen auf eine Renationalisierung. Ich rate davon dringend ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Allein in den letzten Jahren hat sich das niederländische und das deutsche Handelsaufkommen mit diesen Ländern vervielfacht. Und diese Umwälzungen, die mit dem Namen des arabischen Frühlings verbunden sind, haben auch viel zu tun mit einer wachsenden Mittelschicht, einer globalen Mittelschicht in Wahrheit, deren Vorstellungen von wirtschaftlicher und politischer Teilhabe sich gar nicht mehr so oft unterscheiden von unseren eigenen Idealen und Vorstellungen. Und das ist auch eine Globalisierung der Werte, die wir erleben. Und das, meine Damen und Herren, ist der politische Zusammenhang, in dem wir es sehen müssen. Wir sind mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind vor allen Dingen eine Wertegemeinschaft. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir Mitglieder dieser Wertegemeinschaft sind. Ich werde die Augen nie vergessen, in die ich geblickt habe, als ich auf dem Tahrirplatz das erste Mal gestanden bin nach der Revolution. Und junge Menschen in ihrem Alter dort nicht nur für Demokratie, sondern auch für bessere Lebenschancen protestiert haben. Und ich glaube, meine Damen und Herren, diese Globalisierung der Werte, auch sie macht uns deutlich, welche Chancen das europäische Modell in sich trägt. Die Entstehung neuer Kraftzentren, wir müssen sie als Chance begreifen, gemeinsam den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen. Und deshalb müssen wir Europäer auch die aufstrebenden neuen Mächte, die neuen Kraftzentren in stärkerem Maße als bisher als strategische Partner begreifen. Gelingen wird uns das nur, wenn wir uns aus der Krise heraus in einen neuen Abschnitt der europäischen Geschichte bewegen, wenn wir die Kraft aufbringen, dieses auch politisch zu wollen. Das braucht Pioniergeist, denn bewährte Musterlösungen gibt es nicht. Sicher ist nur, dass die Vereinten Nationen mit ihrer weltumspannenden Legitimität eine Schlüsselrolle spielen werden. Das bedeutet aber, meine Damen und Herren, auch mehr Zusammenhalt und mehr Zusammenarbeit in Europa, zum Beispiel bei der Außen- und bei der Sicherheitspolitik. Die Niederländer und die Deutschen, wir können dabei eine wichtige Rolle spielen. Denn wir sind uns nicht nur geografisch sehr nah, sondern wir sind uns auch sehr nah, wenn es um diese Werte geht. Auch um die Werte geht, die mit der Stabilitätskultur unzureichend beschrieben werden. Wir haben zusammen, meine Damen und Herren, die Schengen-Regeln zur Reisefreiheit aus der Taufe gehoben. Wir haben in Maastricht Seite an Seite die Währungsunion begründet. Die Niederlande und Deutschland, wir sind Europäer der ersten Stunde. Und an diese Tradition sollten wir jetzt anknüpfen, um das nächste Kapitel der europäischen Einigung aufzuschreiben. Mit unseren Freunden in Frankreich, in Polen, in anderen Ländern an das Werk einer europäischen Stabilitätsunion zu gehen. Und meine Damen und Herren, damit will ich schließen, weil ich glaube, dass gerade das Beispiel der Reisefreiheit in Schengen Ihnen am heutigen Tage zeigen muss, auch wenn eine Freiheit einmal erarbeitet worden ist, heißt das nicht, dass sie auf immer so bleibt. Ich habe zu meiner Studentenzeit noch erlebt, was es heißt, nicht frei von einem Land ins andere wechseln zu können. Und damit meine ich nicht den seinerzeitigen Ostblock. Ich meine damit nicht den Warschauer Pakt. Ich habe das auch noch nach Westen erlebt. Ich habe das noch erlebt, wo man nicht nur mit verschiedenem Geld, sondern auch mit verschiedenen Pässen, mit stundenlangen Grenzkontrollen gestanden ist. Ich bin sehr früh politisch engagiert gewesen. Mit Anfang 20 habe ich mich bei den deutschen Jungliberalen engagiert. Ich erinnere mich an Aktionen, wo ich an der Grenze nach Belgien und zu den Niederlanden mit anderen Jungliberalen Flugblätter und Ostereier an die im stundenlangen Stau stehenden deutschen Touristen verteilt habe, und für das freiere Europa geworben habe. Heute gibt es immer noch Staus, aber es hat weniger etwas mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun. Und meine Damen und Herren, unterschätzen Sie nicht, was das für ein Freiheitsgewinn ist und für ein Glück ist, dass am heutigen Tage die dänische Regierung angekündigt hat, die Ankündigung der Vorgängerregierung für permanente Errichtungen von Grenzkontrollen zu Deutschland wieder aufzuheben, ist für mich ein Triumph der Reisefreiheit, ist für mich ein Triumph der Bürgerfreiheit in Europa. Und daher, meine Damen und Herren, kann man sehen, wohin es führt, wenn man den Geist der Renationalisierung aus der Flasche lässt. Man meint, das habe mit uns nichts zu tun und wundert sich dann, wie schnell das, was hart erarbeitet wurde, einen zwischen den Fingern zerrinnt. Und deswegen möchte ich Sie herzlich bitten, gerade als junge Menschen, diese Idee der Europäischen Union, die Idee eines vereinten Europas mit voranzutragen. In guten Zeiten hat Europa viele Freunde. Wenn Europa gefordert und herausgefordert ist, dann braucht es Freunde und dann braucht es Erkenntnis. Und ich glaube, dass die junge Generation an der Seite Europas in diesen Tagen und Monaten stehen sollte. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Diskussionen.
Mr. Westerwelle, thank you very much for your interesting lecture. I indeed have the impression that it was well prepared, so I'm very glad with that. Ladies and gentlemen, I would like to give you the rules of our question and answer session. As you can see, there are two microphones in the room. If you want to ask a question, we please ask you to go there. So please use the microphones. And when you ask a question or make a remark, please try to attract my attention. If I give you the floor, please first say your name and then say what's on your mind. Questions should be in English. Please limit yourself to a maximum of one question and not a string of questions. If you want to explain the question, be as brief as possible, and possibly you will get a second chance if the lecturer has given you an answer to your question to reply to that, but that's the limit, because we hope that so as many people as possible will be able to ask questions, because we don't have a lot of time. We have about 1.5 hours. As the session deals with a guest lecture, I will at first only give the students the floor. So all the other people, however pressing their questions, will have to have a little bit of patience. So which of the students dares to ask the first question?
Hello, my name is Paolo Lopez Bonilla, student at Leiden. My question is, at least I would like to present the perspective. For me, Germany is the saving grace of Europe, because it's actually one of the only countries that produces something and has the highest GDP. So from a German perspective, I would want to ask you if it's in the best strategic interest for Germany to reintroduce the Deutsche Mark if the euro collapses.
Where are you from?
I was born in Colombia, but I'm Dutch.
No, and I'm. I just tried to convince you. There is no necessity to have any doubts about the German commitment about the euro and Europe, and about the future of Europe and the European Union. Yeah. And what I tried to say in my last 30 or 40 minutes is that I'm 100% convinced that even for one of the strongest countries in the European Union, because there are other countries who produce something in the European Union, one of the strongest countries in the European Union, it is not only our desire, it's our destiny, the European Union. And for our own national interest, not only for any idealistic ideas and philosophy, not only for altruistic motives. It is in our own interest.
But if for example, the euro would collapse, then the best decision would be to go back to the Deutsche Mark, because you would have much more power as Germany,
yeah,
right?
But if the roof would fall down, we all are injured.
Yeah, but if the euro...
And I do not... I mean, there is no discussion in the German government, and not... I mean, you are asking me an interesting question. What would you do if we would enter a catastrophe?
Yes.
And I would answer to this, I'm working hard to prevent this.
Okay, that's enough.
No, please, I'm sorry. This is a tough regime here.
Well, you don't know, but they were here an hour before you came.
I'm sorry.
I told them that if the minister comes here, because I wanted them to be in time, so they were here about 2 o'clock, I said, if the minister comes and if he gives his lecture, you have to really ask good and very strict questions. Okay. So I hope they will do that, but I can't guarantee anything. The second question.
I'm really glad that I already have my PhD, so... But I want to say, I didn't know that you waited here for 1 hour. I thought I was 15 minutes too late. So,
no, even...
You know, there's something which stress every German citizen is being late.
No, even if you would have been in time, they were here.
Thank you so
way
much.
Before, because I wanted them to be here.
Very
okay.
Good.
Hello, Pieter van der Meeracker. First of all, I want to make a remark. We Dutch in Holland don't have oil, but I think we have quite a lot of gas, so that was...
Yeah.
My question is, I'm really inspired by your future, your talents about the future of Europe, but when you're talking about the problems, we do only have really financial problems with Greece, and I was wondering, you as a liberal, how do you feel about your first 2 points in the roadmap for Europe about making more regulations on the financial markets? How do you feel as a liberal about that, and worry too lousy with these rules before we have to implement them?
Thank you. First of all, I want to recognize officially from this podium, I'm happy with you that you have gas. wonderful. And whoo, this will save the Netherlands. I mean, please. And we back at home, we have coal. But we all know this is not the way how we will manage our future and how we will win our future. And you know this. Or do you really want to tell me you trust and have the confidence on your natural resources?
No.
Probably not. I mean, this is the reason why you're smiling. The second point about being a liberal and asking for more regulation in the financial market. What is a liberal? A liberal is someone who wants to have a maximum of freedom and a minimum of regulation, which means that regulations are necessary there where it touches a free and fair common life in a society. So liberal is not anarchism. Liberal means, of course, we need rules. For example, I think it is only fair that we have some rules for this discussion. We both are probably liberals.
I wouldn't bet on that.
Me either. So, I mean, this is not... I mean, the idea of liberal is to have a framework, to have free and fair circumstances for a good cooperative life. The rule of law, for example, is a liberal fundamental idea. And I mean, if you look to the financial markets, we all know that what we saw in the last years, starting with Lehman, is something which has nothing to do with the liberal idea. Because this, just go back to this money institute Lehman 3 years ago. The collapse of Lehman and later on of many other banks and money institutes and insurance companies and everything else, it touched the fundament of our society. I mean, it is not liberal, the idea they can do what they want, they can take the maximum of profit with them home, and I guarantee if they fail as taxpayer or as society. I think this is not the liberal idea. So it's necessary to have a framework which guarantees fair conditions in a society. And therefore, I think especially the financial market system is something where we have to work on. Absolutely 100% convinced this will not work.
But was Europe an anarchy then, before? Because you say we need rules, but was it an anarchy before then?
Of course not. But worldwide, we had in the financial segment too much of anarchy.
Okay.
I think in the global context, it's the best description. Let me answer, or let me add, if you allow, Mr. Chairman. Let me answer and add another point. For example, there was no global and European institute which was responsible for the banks and the money institutes. We had them on a national level, Bankenaufsicht, it's called in German. We had this on a national level. But we all know that this is not enough, because we can have the best programs in Germany, or you can have the best programs and rules in the Netherlands. In a global economy, it will not help you if, for example, one of your key players is infected because of investments or anarchism in other countries. And I think this is a clear context.
Okay, good afternoon. I'm Kranare Bektashi. As you might know, EU abolished the visa regime for the Balkan region, but not for Kosovo and Bosnia, only these two countries. As you mentioned, in your 20s, you couldn't move freely in Europe, and I think it's ironically because I am on my 20s and I cannot move freely in Europe as well. So, and
from which country?
I'm from Kosovo.
From Kosovo.
And I'm from a European country. So when do you think it's possible for Kosovo, for Kosovo citizens to move freely in Europe?
Well, I mean, the polite answer is, I think this is necessary, of course, the Kosovo, and not only Kosovo, also Serbia and other states of the Western Balkan, they have a clear European perspective. But it is always a mutual deal. So this means these countries are invited, step by step, to come closer to the European Union, but it's also necessary that they do their homework and that they fulfill the criteria. For example, the fighting against organized crime is decisive.
Do you think that these countries, the others besides Kosovo and Bosnia, have fulfilled the others and only these two countries cannot move freely?
No, I think it's not an answer. One answer fits all the others. I think we have to look into every country and we have to answer, or we have to find an answer to every country. These are always unique cases. I mean, you know this because you're from Kosovo, and you know that the German commitment about Kosovo and especially about the territorial integrity is probably, together with others in the European Union, a role model for others. And we fulfill our leadership in this. But on the other hand, I mean, if you look, for example, to Croatia, of course, with totally different historical background, but Croatia just fulfilled every criteria to enter the European Union. And this shows you, and this proves you, that the European Union means it serious when they invite all the countries of the Western Balkan to join the European Union, but to fulfill the criteria And first, of course, to do the homework. And the fight against organized crime is very important. Since I'm foreign minister, I have been 2 times in Kosovo, and especially the people in Kosovo, they know that they have very good friends in Germany, but we also insist that every country has to fulfill the own criteria. This is not only an answer to one country, this is an answer to all the other countries on the Western Balkan. For example, you know, because you're from Kosovo, that there is at the moment a really conflict, a serious conflict in North Kosovo. I've just been there at the border to Serbia, and you know that this is something we also addressed. The German Chancellor just a few weeks ago, addressed this in Belgrade, like I did last year. So it's not one country which we urge or which we encourage to do the homework. It is a goal for all the others.
All right, I will give 3 more students a possibility. You will be next, and you will be the 3rd one. And after that, the floor is free for anybody.
Okay. My name is Edward. Thank you for your speech. I think you're preaching for the choir when you speak about the future of Europe here. And many of your roadmap, it solves the financial issues we have right now. But I think this crisis goes deeper. It's about the spirit in Europe. It's about solidarity. It's about identity. And matter of fact is that on the streets, many people say, well, I don't really care about Greece. If they spend money like this, we don't really care. And as long as we have within Europe this political system where there's only national politicians deciding on the fate of Europe, and they all have to account for their own electorate, so national interests, how can we then actually evolve this European solidarity? The roadmap you show gives no answer to this crisis of Europe.
I think it did. I think it did. First, let me respond one point what you said as an introduction remark. You said you are convinced. Why are you telling this here in this audience? I'm not sure, because I didn't want to convince you to identify yourself with Europe and the European Union. What I tried is to convince you to get up and to be one of the opinion leaders in the young generation. I think the really threat for the European idea is that the young generation thinks this is normal, and well, it has always been in this way, it will never change. And therefore, it is not enough to listen. It is necessary to speak, like you did at the moment. And it is necessary for all of you. Not the European political leaders will convince Europe and the European societies about the challenge, about the advantages of the European idea. You are the ambassadors for the European idea. Not him, not our ambassador, is the best man for this important work. It's you. And my point is, and this is the reason why I'm delighted to speak here, without kidding and without any ironical background. I really want to say this is the most important thing, to understand there is time to listen, there is time to follow something, and then there is a crucial time where it is decisive to speak, to get up, to stand up. Where are the demonstrations pro-Europe on the streets? Where are they? Like I had them in my youth, for example. Where are they? Where is the young generation? Not only the Netherlands, I'm talking about many other countries. Where is the, I mean, you have your networking in Facebook and however this is called. Yeah. I told you there's life after the 40th birthday. Where are you? Where is the voice of the young generation? And I'm missing this. as someone who is not too old from my personal point of view, I think it is necessary that the young generations understands it is now time to go on the streets and not only to protest against this and against that, but pro something for Europe and about the European idea. You said something about the identity, which I really like very much, because I think this is a very, very constructive moment. Because, for example, you can go to many countries in the world, or you can ask young people in many countries in the world. A young Brazilian man can make a lot of money in the own country, can write a wonderful success, personal success story in Latin America. But if they want to have economic chances, opportunities, and also a life in safe and secure circumstances, it has a lot to do with our European advantages. Or look to this young Chinese lady. She has millions of chances. She can reach everything. But hundreds of millions of young Chinese people write breathtaking success stories of the moment. But when they want to live in a free society with civil rights and in an ecological acceptable area, probably Europe has some advantages. And this is, I think, part of the European identity. We always, when we discuss Europe, we always hear United States of Europe. And this is the idea because we know this word from the United States of America. But United States of America is a melting pot. Europe is not. In Europe, we have our cultural identities. In United States, you have more and more a melting pot of many ideas, and more or less you have at the end, in a wonderful country, a similar mentality, one language, more or less. And this is something which is also our advantage. It's not a disadvantage for Germany, for Europe, in my German eyes. I think it's an advantage for us.
If I could just... So you say that my generation should go onto the street to convince your generation or those in charge.
Yeah, of course, my generation.
To go for, with all due respect, to convince those in charge to go for federal Europe.
I think your generation is too silent.
Okay.
I think your generation is too silent. And because this is a frank discussion... Maybe I shock you. I, of course, do not want to do this, but I think your generation is too silent about Europe. We have many demonstrations, many protests against this and against that, but this is the time where the young generation, from my point of view, should be engaged pro-Europe.
All right, we'll go to the next question there.
Dear Mr. Westerwelle, in your speech you opposed to a re-nationalistic course of you. German European politics. How would you interpret the fear in the criticism of people, for instance, like Helmut Schmidt or Helmut Kohl, where they did see such a course?
Well, I mean, both historical statements said something different. And I think it's a bit difficult to say that they have the same message. For example, Chancellor Kohl, and I know him quite well, and I had the honor to work with him in the 90s for 4 years. Chancellor Kohl is a really European citizen. And when I said, in my words, the young generation is too silent, probably he would say the same. But he would not only say this to you, the young generation, he would also say this to my generation. So when I say there is a lack of engagement in the European issue, it is not that I want to criticize you and your generation. It is that I want to mobilize us. This is the idea. And probably Chancellor Kohl would say the same thing in his words, and I think he's right.
Do you think you use other criteria to engage for Europe than, for instance, in his time when he fought for the monetary union or something?
No, but I think it's always how you live and how you grew up. For example, the generation of Helmut Kohl and of former Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher. They are now 80, 81, roundabout in the early 80s, they are. In their early 80s, they are. Like my father and my mother, they grew up during Second World War. Of course, this prints the footsteps into your mind, into your mentality, into your political convictions. If you saw the war, you know that how important peace is. My generation, like I said before, I was born 61. So I had nothing to do in my personal life with the war. I never felt hunger in my life in the 60s. Probably there were some buildings in Cologne or in Bonn, in the Rhine Valley, where we could see the ruins of the war, in this corner and that corner, but this was not the dominant picture I had when I grew up. And I saw, for example, that peace is normal. I was never afraid, even in the time of the confrontation between East and West, I was never really afraid that there is an upcoming war. But, for example, I grew up and I saw how split Europe was, how difficult it was to come together. So when I started to be interested in politics a bit in the early 80s, and I was very young from my point of view when the wall fall. Of course, the ideas of borders, of walls, of death belts, these essential human rights for freedom and traveling, of course, this was for me and my generation very, very important. And when I'm looking around now, probably I'm a bit affected yesterday by our 3rd of October. How old are you, if I may ask?
How old are you?
Yes, please.
24.
24. So, of course, you have no personal memory about unification of the European Union.
No.
Of course not. But it's obvious, and I think you understand this, that for my generation, I was a bit older than you are now, I was the end of my 20s, when the wall fell. Of course, this was probably the most impressive moment, political moment in my life. And this is probably, if you look back, and in 20 years, and you will remember the challenges of your days, of your young time, I think you will remember two things. Hopefully the Arab Spring with a happy end. And probably also, and hopefully, that we managed this European crisis.
Okay, thank you. That's the last question for the students.
I'm very happy to be the last student asking you. It's a pleasure. My question is, there is a very interesting article in New York Times today that really lays out how the United States is cutting its foreign aid across the board, and partly because of its austerity measures kicking in. Now, it's not exactly counterintuitive that what's only a small speck, minuscule part of the US total budget, it is disproportionately big for countries that actually need aid, including the Horn of Africa and Middle East, for example, Libya and Syria still wanting it. Mrs. Clinton was also quoted saying that it's great that there is Arab Spring going on, but it's too bad that it has come during a time when we are in financial crisis and there cannot be a Marshall Plan for Middle East. My question to you is Germany and itself and being a major member of the European Union, one of its biggest and most powerful members, does it have a European Marshall Plan for Middle East?
Well, first of all, I would like to underline that, of course, I cannot make any comments to this article in the New York Times you are quoting. I do not know this article. I didn't read it. So I do not want to make any comments to this specific article and to this quotation like you introduced it here in this discussion by Hillary Clinton. But about the Arab Spring, this is the region south of Mediterranean is our direct neighborhood. And I can tell you that not only because of refugees, many other reasons, this is very important not only for the development of the region, but also for the development of Europe and the European Union. And I'm especially not talking about the refugees at the moment. This is one specific problem, and I want to do not want to comment this at the moment because it's also necessary, but not at this. It's not my point in the message. And if you look to these Maghreb countries or to the Arab countries, you have different solutions and different answers. You had a revolution in Tunisia and in Egypt. We hope that this will come to a happy end. We saw the revolution with this war in Libya. We see what's going on in Syria. We saw that, for example, the king in Morocco decided to go, probably early enough, the way of evolution, of reforms. So did the king of Jordan. At the end, it is not our decision which way these societies will choose for themselves. It's Tunisian ownership, Egyptian ownership, Moroccan ownership, Jordan ownership, Libyan ownership. They have to decide their own way. But what we can offer is support in our own interest. In our own interest. Therefore, for example, the German government decided to increase our budget. We established a special program which we called Transformation Partnership. So we are just in our budget discussions in the German Bundestag, and I hope the Bundestag will accept this proposal, but I think they will do. For example, the budget of my ministry has increased, especially for a program for the Transformation Partnership. But let me tell you, I'm convinced that this will not be enough. Of course we will support the civil societies. We will encourage German business people to go there to invest. Of course we will help to establish free medias, the rule of law, independent parties, election law, and everything else. Of course, we say to our tourists, to this or that country you can go, or to this holiday resort you can go once again, and it's worth to go there. But everything of this will not be enough. I will announce you what the discussion will come up in the next months. The discussion is, will we open our markets for this countries who decided to go the way into the direction of democracy and freedom? Will we be encouraged and brave enough to open our own markets? And then you will see egoistic interests. Well, revolution is fine, reforms are perfect, but not over the limits of vegetables and tomatoes on our markets. This is a problem. So from my point of view, it is not enough to say we help these countries with direct financing, with aid, how you said, this is important. And you know that Germany and the Netherlands, we are very engaged for humanitarian reasons and with medical treatment and so many programs what we do. At the end of this discussion, we have to decide, will we open our markets? Because then they will have a chance, probably, to have a sustainable, prosperous development in their own countries. If not, you can subsidize these countries with billions and billions and billions. You will not change the situation. And you should not forget these people, these especially young people. My first visit was to Tunisia, to the Boulevard Bourguiba there, in front of the Café Tunis, where the whole story in Tunis started. And two things are very impressive for me. The one is, of course, there were people in your age, and they went on the street, not only younger people, also older, and in my generation, went on the streets, and not only men, also women, which is also very important. First thing what they told me is this. This was the best instrument and the tool for this revolution. Not mine, theirs. And the second thing what they said is, yes, we seek for democracy, for freedom, for less corruption. We seek for the rule of law. But you know something? We also want to have a better life. And because I told you a bit about our German history and about our peaceful revolution, and the peaceful revolution we saw a bit more than 20 years ago in the eastern part of Europe, I can tell you there is a connection between the success of this reforms and this revolution and a better life for the family and for the people, that they have a better perspective. So I wouldn't reduce the whole issue to the budget. We think we do a lot as Germans, and Europe does a lot in our own interest. I think it's also important to help them that they have an independent, sustainable, prosperous economic development, because probably this will decide whether we will see a positive, democratic, secular development or a more fundamentalistic development in these countries with less human rights than we hope to see there. So thank you so much for your attention. Thank you so much that you invited me. It was a great honor to speak here. I wish you all the best, and I hope to see you soon again. Thank you so much.